Immer da, wo viel Energie benötigt wird und wo viel Stoffwechselprozesse stattfinden, finden wir dann auch viele dieser Mitochondrien drin. Chronischer Schlafmangel reduziert Insulinsensitivität, aber eben auch direkt die mitochondriale Funktion. Chronisch psychoemotionaler Stress wirkt sich auch negativ auf Mitochondrien aus.
Artgerecht Health Nerds. Mensch einfach erklärt. Mit Felix Möser und Matthias Baum.
Leute, herzlich willkommen. Es ist Donnerstag und Donnerstag ist Health Nerds Tag. Wir haben ein super Thema, wie ich finde, heute dabei. Wir haben immer super Themen dabei. Aber das Thema heute, da freue ich mich ganz besonders drauf. Es geht um Energie. Energie in unserem Körper. Es ist kein Geheimnis. Jede Zelle unseres Körpers braucht Energie. Für Bewegung, zum Denken, Regeneration, für die Konzentration, fürs Sprechen, so wie wir jetzt gerade hier. Und natürlich auch am Ende fürs Überleben. Die große Frage ist nun, wie funktioniert das? Wie kommt Energie in unsere Zellen oder wie entsteht Energie in den Zellen? Wie wird sie von A nach B gebracht und wie funktioniert dieses ganze System, dass wir ja als Mensch, als Lebewesen irgendwie überhaupt existieren können? Verantwortlich dafür sind winzige Strukturen in unseren Zellen, die sogenannten Mitochondrien. Sie werden oft als die Kraftwerke der Zelle bezeichnet. Spannend ist aber, Mitochondrien produzieren nicht einfach nur Energie. Ihr Zustand entscheidet mit darüber, wie leistungsfähig, wie resilient und wie gesund wir zum Beispiel altern. Immer mehr Forschung verbindet deswegen geschwächte Mitochondrien mit Erschöpfung, mit chronischen Entzündungen, Stoffwechselproblemen und auch mit neurodegenerativen Erkrankungen. Die große Frage lautet also, wie halten wir unsere Mitochondrien leistungsfähig? Denn das scheint ja am Ende ein maßgeblicher Faktor für unsere Gesundheit und für unser gesund Altwerden zu sein. Das wollen wir uns angucken. Darüber wollen wir sprechen mit Matthias Baum, unserem Health Nerd und Gesundheitsexperten. Mein Lieber, schön, dass du da bist. Hi.
Hallo Felix, ich freue mich, wie immer mit dabei zu sein.
Matthias, deine Mitochondrien, wie sind die drauf? Sind die?
Oh, richtig gut. Richtig gut.
Ja?
Jeder Einzelne.
Okay, also spannendes Thema. Ich habe viele, viele Fragen mitgebracht und ich bin sicher, auch unsere Community hat sofort im Kopf ein paar Gedanken. Wie funktioniert das? Wie kann ich Einfluss darauf nehmen? Wie kann man das überhaupt messen? Kann man diese Mitochondrien im Mikroskop sehen? Kann man da Werte ablesen, wie gut die noch in der Lage sind, Energie zu erzeugen? Also wenn es offenbar Forschung gibt, die sagt, wenn die nicht mehr so gut drauf sind, dann altern wir schneller oder werden schneller krank. Das muss man ja irgendwie tatsächlich also messen können. So, und da würde ich gerne mal mehr erfahren von dir. Lass uns mal ganz easy anfangen. Mitochondrien, die Kraftwerke der Zelle, das haben wir irgendwie schon mal alle gehört. Aber was genau sind Mitochondrien? Sind das kleine Moleküle? Sind das Atome? Ist das ein Teil im Kern? Was ist das genau?
Ja. Ist gut, dass du es nochmal so nachfragst. Also dieses Thema Kraftwerke der Zelle hört man immer wieder, was quasi schon vermitteln soll, okay, hier findet der größte Teil der Energieproduktion statt. Aber in der Einteilung sprechen wir eigentlich von sogenannten Zellorganellen. Das sagt schon die Verniedlichung, also kleine organähnliche Strukturen einer Zelle. Ja, das heißt, wir finden in unterschiedlichen Zelltypen unterschiedliche Strukturen, aber so ein paar Basispakete sollten eigentlich mit dabei sein. Wir haben schon über Zellen und den Zellkern schon mal gesprochen. Das haben all unsere Zellen mit dabei, fast all unsere Zellen. Gehe ich gleich nochmal drauf ein. Und natürlich Mitochondrien. Und wichtig zu verstehen, es ist nicht nur ein Mitochondrium pro Zelle, sondern wir reden von einer Vielzahl. Also auch um sich diese Dimensionen ein bisschen vorstellen zu können. Es ist nicht so, dass jede Zelle gleich groß ist. Je nach Zelltyp, ob nun Herzmuskel, Skelettmuskulatur, Leberzelle, Nervenzelle oder auch Eizelle, sind unterschiedlich in der Größe und die Dichte der Mitochondrien ist auch deutlich unterschiedlich. Ja, das heißt, wir können uns vorstellen, dass Zellen, die weniger gut durchblutet sind oder also wenn wir gerade so über passive Strukturen an Gelenken, Knorpelzellen, Bandstrukturen sprechen, dann wird die Mitochondriendichte auf der einen Seite nicht so hoch sein und andersrum. Wenn wir über eine Herzmuskelzelle sprechen, dann finden wir da eher 5000 Mitochondrien pro Zelle. Also nur um mal so ein Gefühl davon zu haben, macht ungefähr 30% der Masse einer Herzmuskelzelle aus. Eizellen haben typischerweise die höchste Dichte an Mitochondrien, bis zu 100.000 Mitochondrien pro Zelle. Und logischerweise immer da, wo viel Energie benötigt wird und wo viel Stoffwechselprozesse stattfinden, finden wir dann auch viele dieser Mitochondrien. Also Zellorganelle. Und jetzt kommt noch eine ganz große Besonderheit, die man evolutionär eigentlich häufig so beschreibt, dass es irgendwann eine Art Fusion gab zwischen einem Bakterium und einer Urzelle, so dass es eine Art Symbiose entstanden ist. Und Mitochondrien selbst haben eine eigene DNA. Mhm. Deswegen macht man diese Unterteilung. Und diese Symbiose hat letztendlich dazu geführt, dass uns diese Mitochondrien in den Zellen und den komplexeren Lebensstrukturen dann auch enthalten geblieben sind. Und wir finden sie quasi als Bestandteil in unseren Zellen heutzutage mit eigener DNA-Information. Das ist wichtig.
Okay, krass. Also schon jetzt in diesen ersten 2 Minuten hier viel gelernt.
Okay.
Viele Gedanken dazu. Also, okay, wir haben also in jeder Zelle von uns diese Mitochondrien in verschiedenen Anzahlen. Du hast es gerade gut beschrieben.
Genau, lass mich da kurz rein. In fast jeder Zelle. Mhm. Weil es gibt einen Zelltyp, wo wir das so nicht haben. Ich habe das eben auch erst mit dem Zellkern noch gesagt. Auch den finden wir nicht bei jeder Zelle. Wenn wir nämlich Erythrozyten nehmen, rote Blutkörperchen, die haben weder Zellkern noch Mitochondrien.
So, okay. Und jetzt ist natürlich die Frage, also die haben eine eigene DNA, das finde ich auch spannend, habe ich auch noch nie gehört, dass in uns quasi etwas existiert, was eine eigenständige DNA hat und gar nicht, sagen wir mal, Teil unseres, oder natürlich Teil unseres Ganzen ist, aber eben doch sehr eigenständig, super spannend. Jetzt habe ich eingangs gesagt, die Forschung interessiert sich momentan vor allem dafür, weil man starke Zusammenhänge sieht zwischen, vereinfacht gesagt, dem Gesundheitszustand dieser Mitochondrien oder dem Funktionszustand dieser Mitochondrien und unserer allgemeinen Lebenserwartung, Gesundheit, chronischen Krankheiten, die auftreten und so weiter. Ist das etwas revolutionär Neues, was jetzt wirklich in den letzten Jahren erst so in den Fokus auch der Wissenschaft gerückt ist, weil es neue Forschungsmodelle, neue Möglichkeiten gibt, da reinzuschauen? Oder ist das ein altes Thema, nur dass wir es einmal einordnen können? Wie lange beschäftigen wir uns schon mit diesem Mitochondrien-Phänomen?
Nee, mit Mitochondrien wird sich, glaube ich, schon sehr lange beschäftigt. Also spätestens dann, als man den Energiestoffwechsel in den Zellen besser verstanden hat. So, das zentrale Phänomen, worum es eigentlich geht, ist Energie und Energieproduktion. Und diese Symbiose, die ich eben beschrieben hatte, zwischen einem Bakterium und einer Urzelle, die dazu geführt hat, dass die Mitochondrien quasi geblieben sind und als Zellorganellen sich quasi mit eingespeist haben, haben es ermöglicht, dass ich aus bestimmten Energieträgern mehr Energie ziehen konnte. Ja, das heißt, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten der Energieproduktion, insbesondere aus Zucker, da haben wir schon häufiger zugesprochen, aber eigentlich wird dann Zucker in Zellen häufig fermentiert, ohne Sauerstoff. Und das Besondere ist dann, dass Mitochondrien aus dem Energieträger mehr Energie bilden können in Verbindung mit Sauerstoff. Und wer noch weiß, wie Energie produziert wird oder was unsere universellen Energiepakete sind, da reden wir immer von Adenosintriphosphat. Also es geht um Phosphatgruppen. Es geht um Energie, die dort drauf übertragen werden kann in Form einer Phosphatgruppe. Also wird es phosphorylisiert. Ich habe Sauerstoff mit dabei und wir sprechen quasi bei dieser Form der Energieproduktion von der oxidativen Phosphorylierung. Das Thema ist sehr lange, sehr breit bekannt, aber ja, du hast absolut recht. Die Forschung zeigt uns zunehmend, dass wenn wir weiter einsteigen bei der Entstehung verschiedener Erkrankungen, chronischer Krankheitsbilder, auch Themen, die uns in der heutigen Zeit mehr betreffen, ob nun Erschöpfungssyndrome, Begleiterkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Stoffwechselerkrankungen, dass man natürlich anfängt und schaut, kleinteiliger auch in die Zellstrukturen rein und sieht Verbindungen zu einem gestörten Mitochondrienstoffwechsel beziehungsweise einer gestörten Energieproduktion. Und wir können an der Stelle festhalten, um es simpel runterzubrechen, es geht immer um Energie, weil ohne Energie könnte, wie du eben schon beschrieben hast, keine Muskelkontraktion, keine Gehirnaktivität, keine Immunantwort, keine Hormonproduktion, keine Regeneration stattfinden. So, und jetzt stellen wir uns vor, dass diese Mitochondrien also nicht mehr adäquat arbeiten können und durch die eingeschränkte Funktionsweise kann die Zelle nicht richtig funktionieren. Wenn eine Zelle nicht richtig funktionieren kann und mehrere Zellen, dann das Gewebe bis hin zum Organ und das hat dann systemische Auswirkungen. Mhm. Und das ist durchaus ein Thema, wenn wir über Mitochondriopathien beispielsweise sprechen in der sekundären Form. Also es gibt wieder unterschiedliche Auslöser dafür, dass die Mitochondrien geschädigt worden sind oder ihnen etwas fehlt, sodass die Energieproduktion nicht gut stattfinden kann.
So, und einen kleinen Schlenker müssen wir nochmal zu den roten Blutkörperchen machen, weil diesen Gedanken hatte ich gerade, wenn die also zum Beispiel keinen Mitochondrienkern oder keine Mitochondrien haben, wie kriegen diese Zellen Energie oder wie erzeugen diese Zellen Energie? Nur, dass wir das einmal einordnen
können. Ja, nee, klar. Also der fehlende Zellkern sorgt letztendlich dafür, das wissen Arter, die sich schon mal mit zellulären Bestandteilen des Bluts beschäftigt haben und mit Anämien beispielsweise, also Blutarmut und dem Auf- und Abbau von roten Blutkörperchen, die werden im blutbildenden Knochenmark produziert. Der Zellkern wird rausgenommen, deswegen viele kennen diese Form häufig, dass die so eingedellt ist. Das ist der fehlende Zellkern vor allen Dingen. Und trotzdem brauchen sie Energie. Ja, das heißt, sie können sich nicht selbst replizieren, das ist das eine. Das heißt, sie werden in Milz und Leber wieder abgebaut. Und die Energie bekommen sie aus der Blutbahn. Da ist ja Gott sei Dank Zucker in einer gewissen Menge verfügbar. Der Zucker kann aufgenommen werden über direkte Kanäle und kann dort fermentiert werden. Und dann kann sich damit die Zelle versorgen und ausreichend versorgen. Und wie wir bei vielen wissen, ist genügend Zucker in der Blutbahn und mehr Zucker kommt rein. Der Zucker kristallisiert am Blutfarbstoff, am Hämoglobin. Es kommt zur Verzuckerung und dann irgendwann zum Diabetes, was wir auch als Messmethodik mitnehmen, wenn wir den Langzeitblutzuckerwert bestimmen. Mhm. Das nur am Rande. Aber natürlich ist auch hier die Energieversorgung sichergestellt. Und das heißt nicht, dass gar keine Energie produziert werden kann, auch in anderen Geweben ohne Mitochondrien. Aber der größte Teil wird daraus gebildet. So, das heißt, bei einem Glukosemolekül, also ein Molekül Glukose, produziert am Ende des Tages im Fermentationsprozess zwei Energiepakete ATP. Und wenn ich das Ganze weiter verarbeite, aufspalte und in den Mitochondrien verarbeitet wird, werden 36 ATP produziert. Also du merkst der Unterschied. Natürlich ist dieser Fermentationsprozess immer vorher notwendig. Aber wir sehen, okay, wir können viel mehr Energie rausholen und dann eben nicht nur aus Zucker, sondern eben auch aus Aminosäuren und Fettsäuren. Und das macht natürlich die Energieträger vielfältiger für die Energiegewinnung. Und versorgt jede Zelle und jedes Organ, den gesamten Organismus ausreichend mit Energie.
Okay, so, also das haben wir verstanden. Jetzt die Frage, welche Faktoren unseres Lebensstils diese Mitochondrien schädigen oder beeinflussen können. Also ist es fehlende Bewegung, ist es zu viel Stress, ist es die falsche Ernährung? Was hat Einfluss auf die Mitochondrien in unseren Zellen? Also wenn wir sagen, wenn die nicht mehr richtig funktionieren, wenn sie weniger werden, dann hat das systemische Auswirkungen auf unseren gesamten Organismus. Mhm. Muss es ja Gründe dafür geben, dass es bei manchen Leuten schneller geht, bei anderen weniger der Fall ist. Was sind das für Gründe?
Also zweifelsohne hat unser Lebensstil und gerade auch der moderne Lebensstil logischerweise Auswirkungen auf die Funktionsweise der Mitochondrien. Und wir müssen so ein bisschen unterscheiden, also das vielleicht noch ergänzend zu der vorherigen Frage. Natürlich steht diese Mitochondriopathie in Zusammenhang als Mechanismus im Rahmen vieler chronischer Krankheitsbilder. Und man kann in die eine und andere Richtung denken. Das heißt, entweder eine Erkrankung wie eine Infektion beispielsweise sorgt dafür, dass Mitochondrien nicht gut funktionieren. Oder eben unser Lebensstil, sodass im Nachgang Erkrankungen und Symptome entstehen können mit Energiemangel, Belastungsintoleranz, Konzentrationsprobleme, fehlende Stressresistenz beispielsweise, fehlende Regeneration und dann das Gewebe wirklich auf Dauer kaputt geht. So, und wenn wir auf unseren Lebensstil schauen und von daher gliedert sich das sehr in Dinge ein, über die wir schon häufiger auch gesprochen haben, dann gibt es natürlich verschiedene Dinge, die hier sehr entscheidend sind. So, das eine bezieht sich vor allen Dingen darauf, wenn wir uns anschauen, okay, wo finden wir relativ viele Mitochondrien, können wir zum Beispiel auch auf die Skelettmuskulatur schauen. Jetzt können wir uns vorstellen, wenn die Dichte an Mitochondrien in Muskelzellen so groß ist, natürlich gibt es unterschiedliche Muskeltypen oder Fasertypen, dass auch die Dichte sich hier unterscheidet, aber es zeigt uns schon, okay, die Muskelzelle scheint ja einen höheren Energiebedarf zu haben. Und jetzt können wir uns andersrum wieder vorstellen, dass wenn wir uns nicht ausreichend bewegen, eine Zelle darauf reagiert und natürlich auch erkennt und sagt, naja gut, wenn hier wenig Energieanforderung besteht, dann brauchen wir auch weniger Mitochondrien. Das heißt, ein wichtiger metabolischer Aspekt ist auf jeden Fall Bewegung und Bewegungsmangel. So, dann gibt es natürlich auch ernährungsseitig den ein oder anderen Aspekt, den man mit berücksichtigen kann. Wenn wir es auf einen zellulären Mechanismus runterbrechen, geht es vor allen Dingen darum, dass wenn ich eine hohe Energiedichte habe und eine Beeinflussung meines Glukose-Insulin-Stoffwechsels, wird es auch Auswirkungen auf letztendlich die Energieverfügbarkeit in meinen Zellen dann selbst haben und in der Funktionsweise mit den Mitochondrien. Das heißt, hohe Zuckermengen sorgen am Ende des Tages dafür, dass die Zelle immer gut mit Energie gesättigt ist. Und dann muss es natürlich auch keine neuen Mitochondrien aufgebaut werden, ja? Hohe Energiedichte, hohe Zuckermenge. Und gleichzeitig steckt natürlich in der Ernährung unter Umständen nicht das drin, was benötigt wird, nämlich verschiedene Mikronährstoffe und vor allen Dingen sekundäre Pflanzenstoffe, die für Mitochondrien auch besonders wichtig und relevant sind. Also hohe Energiedichte, viel Zucker, wenig Mikronährstoffe. Und es gibt die ein oder anderen Mikronährstoffe, die in dem Kontext natürlich sehr entscheidend sind, insbesondere die B-Vitamine, die notwendig sind, dass die Energieproduktion überhaupt adäquat stattfinden kann, auch in den Mitochondrien. Ja, und dann einige andere Substanzen, die man schon mal gehört hat, nämlich sowas wie Coenzym Q10, Ubiquinol. Ja, ohne das könnte die Energieproduktion nicht stattfinden. Mhm. Das würde ich auf jeden Fall im Kontext der Ernährung mit einordnen, dass man da vielleicht nicht adäquat versorgt ist. Sondern die Folge ist, die Mitochondrien arbeiten nicht gut genug oder gehen vielleicht sogar kaputt. Und dieses Kaputtgehen ist ein anderer Prozess, der hier sehr entscheidend ist, über den wir auch schon mal gesprochen haben, wenn wir über oxidativen Stress sprechen. Das heißt, viele freie Radikale, die gebildet werden.
Also Stress, um da nochmal kurz zu bleiben, ist auch ein zentraler Punkt, quasi dieser Reiz oder diese Reizüberflutung, dieses Dauerbefeuern auch.
Ja.
Unseres Körpers mit ich sag mal, akutem Stress versus Dauerstress versus, ja, wir haben ja über die Stressmethodiken und oder Stresssysteme schon gesprochen.
Ja.
Aber gib uns da nochmal einen Einblick. Stress und Mitochondrien.
Chronisch psychoemotionaler Stress wirkt sich auch negativ auf Mitochondrien aus. Mhm. Aber nicht unbedingt nur, weil jetzt sehr viele Stresshormone unterwegs sind, sondern weil viele Stresshormone im System am Ende den Stoffwechsel mit verändern, dann ist die Frage, wie reagieren wir da drauf? Meistens nicht, also wie wir eigentlich auf Stress reagieren sollten, mit Bewegung, sondern wir werden eher ruhiger, unsere Ernährung verändert sich. Da kommen einige Dinge mit dazu. Und den Stress, den ich meinte, ist wirklich das, was auf zellulärer Ebene versteht. Also wir reden von oxidativem Stress, also wir reden von freien Radikalen, die gebildet werden. Und jetzt wird es spannend. Die sind ja per se nicht nur schlecht, aber zu viele freie Radikale und zu wenig antioxidative Eigenschaften sorgt letztendlich dafür, dass die Mitochondrien auch zerstört werden können. Und das ist der Übergang oder das ist ein Teil des Mechanismus, wo dann auch andere Lebensstilfaktoren eine ganz entscheidende Rolle spielen, wie Schlafmangel beispielsweise oder grundsätzlich Störungen im Tag-Nacht-Rhythmus. Mhm. Der soziale, psychoemotionale Stress gehört dann damit dazu, dass quasi die Menge an freien Radikalen erhöht wird, die Dichte an freien Radikalen in den Mitochondrien zu hoch wird und es dann kaputt geht. Aber nochmal, freie Radikale sind auch notwendig, dass sie da sind, dass die Mitochondrien überhaupt funktionieren können. Es geht dann eher um ein zu viel. Aber in der Kombination, und das ist quasi die Verbindung, die man dann häufiger hört oder versucht jetzt auch mehr und mehr zu erforschen, hohe oxidative Last, Lebensstilfaktoren, die am Ende dazu führen, dass Mitochondrien nicht mehr gut Energie produzieren können, nicht mehr gut funktionieren können. Und, das ist auch ein wichtiger Punkt, nicht mehr neu nachgebildet werden können. Weil diese Kraftwerke der Zellen sind keine Batterien im klassischen Sinn, sondern Sensoren für unseren Organismus, die von allen auch äußeren Einflüssen mit abhängig sind. Und wir haben eine zelluläre Maschinerie, dass neue Mitochondrien gebildet werden können, sodass quasi von der Zelle immer wieder gesagt wird, okay, wir haben hier gewisse Anforderungen, wir brauchen neue Mitochondrien. Das ist ein ganz entscheidender Prozess und der kommt unter Umständen zu kurz bei vielen Leuten. Also wenn wir gleich darüber sprechen, was kann ich für meine Mitochondrien eigentlich tun, um sie zu regenerieren und aufzubauen, ganz allgemein, auch ohne Erkrankung, dann sind es genau diese Dinge, die neben den Nährstoffen im Endeffekt dafür sorgen können, dass Mitochondriogenese, also die Neubildung von Mitochondrien, mit angestoßen werden kann.
Spannend. Also, ich fasse mal zusammen, wenn ich es richtig auch verstanden habe. Einer der stärksten Stimuli für Mitochondrien ist Bewegung. Ja, oder auch der Erhalt, der Aufbau von Muskeln. Hast du schon gesagt, da sitzen sehr viele dieser Kraftwerke drin. Also dem Körper auch die richtigen Reize geben, dass wir Muskelzellen auch nicht nur haben oder dass die verkümmern, sondern dass wir sie auch benutzen regelmäßig. Und ein Thema, wo ich auch nochmal drauf gucken möchte, ich weiß, es wird viel geforscht bei Mitochondrien in Bezug auf Kältereize, Hitzereize, also Kälte, Sauna, Fasten, metabolische Flexibilität, haben wir gerade vor wenigen Tagen erst drüber gesprochen. Wieso reagieren Mitochondrien so stark auf diesen, na, ich nenne es mal kontrollierten Stress? Es ist ja ein Stress, wenn ich ins Eiswasser springe oder wenn ich bei 100 Grad in der Sauna sitze. Aber es ist eben kontrolliert, es ist punktuell, es ist ganz bewusst. Warum hat das so viele Effekte auf diese Mitochondrien?
Weil Mitochondrien nochmal, das ist das, was ich gerade schon versucht habe einzuführen, nicht nur irgendwie, ja, der Teil in der Zelle ist, der Energie produziert, sondern ein hochdynamischer Stress-Umweltsensor ist, der darauf reagiert, wie die Anforderung eben mit besteht. Und das lässt sich vielleicht auch darüber erklären, warum dann auch diese mitochondriale DNA auch hier eine wichtige Rolle spielt, also vielleicht auch eigene Strukturen produziert werden können, antioxidative Systeme aktiviert werden können und so weiter. Und das, was du gerade beschreibst, ist genau der spannende Ansatzpunkt, wenn wir darüber reden, was können wir eigentlich für unsere Mitochondrien tun, unterstützend.
Genau.
Und wir reden hier von einem Reizsystem, ne? Also ein quasi Sensor unserer Zellen, der auf Stress- und Umweltfaktoren super gut reagieren kann. Jetzt haben wir eben Reize, die vor allen Dingen chronisch wirken. Ne? Bewegungsmangel, ich bewege mich nicht mehr, also werden Mitochondrien abgebaut. Ich ernähre mich sehr energiereich, ja, wenn so viel Energie da ist, dann brauche ich nicht viele Mitochondrien. Ich ernähre mich mikronährstoffarm, dann kann die Energieproduktion vielleicht nicht richtig stattfinden. Ich entwickle eine Insulinresistenz und auch hier schade ich meinen Mitochondrien. Oder ich habe natürlich einen anderen auslösenden Faktor, der dazu führt, wie beispielsweise Infektionen, chronische virale Infektionen, die sehr viel oxidativen Stress, zu viel oxidativen Stress in der Zelle erzeugen und vor allen Dingen in den Mitochondrien, dass sie nicht mehr richtig funktionieren. Und jetzt drehen wir das aber einmal um und reden quasi wieder mal von etwas, was auch tief in unserer Evolution verankert ist, und das sind hormetische Reize. Was sind hormetische Reize? Wir reden von Dosis-Wirkungsabhängigkeiten von Reizen, die potenziell tödlich wären. Also du hast eben gesagt, beispielsweise, ich sitze bei 100 Grad in der Sauna.
Klar, mache ich das eine Stunde?
Ganz genau.
Bin ich gegrillt, mache ich es 10 Minuten, ist es ein hormetischer Reiz.
Ganz genau. Und wenn ich quasi die Dosiswirkung von Hitze und Kälte mit berücksichtige und quasi Intensität und Expositionsdauer mit berücksichtige, also genau das gleiche Prinzip. Ich kann unter einer kalten Dusche, da ist es, bewegt sich das Wasser, es fühlt sich nochmal ein bisschen intensiver an. Es hat unterschiedliche Effekte, aber es wird auch Einfluss nehmen auf die Energieproduktion in den Zellen. Bei Kältereizen ist es super spannend und super gut untersucht. Da haben wir schon mal über das sogenannte braune Fettgewebe gesprochen. Der Kältereiz auf der Haut aktiviert unser Stresssystem. Noradrenalin wird ausgeschüttet und Noradrenalin dockt dann diesen braunen Fettgewebe an, was primär erstmal Babys haben, zur verbesserten Energieproduktion oder zur verbesserten Wärmeproduktion. Aber was ist diese Wärmeproduktion eigentlich? Es ist ein Prozess der Energieproduktion. Und braunes Fettgewebe heißt es deshalb, wenn ich hier reinzoome in dieses braune Fettgewebe, finde ich eine hohe Dichte in diesen Fettzellen an Mitochondrien. So, und das heißt, hier kann ich natürlich einen aktivierenden Faktor haben, der sich nicht nur auf braunes Fettgewebe, sondern natürlich im Idealfall auch auf andere Zellen auswirkt. Mhm. Und jetzt geht es quasi darum, hormetische Reize zu identifizieren, die explizit auch für die Mitochondrien sinnvoll sind. Und wir nennen sie quasi mitohormetische Reize. Dazu zählt Hitze und auch Kälte. Und das, was ich gesagt habe, was Mitochondrien schädigen könnte oder in ihrer Funktion einschränken könnte, sind es ja tendenziell eher auch die gegenüberliegenden Reize. Also nicht Überernährung, nicht, das Ziel ist jetzt nicht Unterernährung, aber wenn ich einen gewissen Stressor in der Zelle auslösen kann, dass keine Energie oder weniger Energie vorhanden ist. Also beispielsweise Fasten gehört mit dazu oder nüchterne Bewegung gehört mit dazu, weil plötzlich in der Zelle ein Sensor aktiv wird, der mir sagt, oh, hier ist zu wenig Energie verfügbar. Und im Umkehrschluss reagiert die Zelle direkt und unmittelbar darauf. Und längerfristig, wenn ich das als hormetischen Reiz zu gegebener Zeit auch wieder wiederhole, dann werden nach und nach neue Mitochondrien gebildet. Das ist ein relativ klar beschriebener intrazellulärer Mechanismus, der quasi dafür sorgt, dass mehr Mitochondrien als genetisches Programm abgespielt werden, neu gebildet werden können und ich damit die Dichte der Mitochondrien natürlich sehr gut mit beeinflussen kann. Und hier spielen diese hormetischen Reize eine sehr, sehr wichtige Rolle.
Leute, lasst uns hier einen kurzen Break machen. Ihr wisst, wir sprechen hier bei den Health Nerds jede Woche über spannende Themen rund um Gesundheit, Leistungsfähigkeit und natürlich auch Longevity. Und klar ist auch, damit unser Körper optimal funktionieren kann, braucht er die richtigen Bausteine. Das Problem, unsere moderne Ernährung liefert oft nicht mehr ausreichend Vitamine, Spurenelemente und genau die Stoffe, die biologisch wirklich entscheidend sein können. Und genau hier kommt Artgerecht ins Spiel. Artgerecht. Das ist die Company hinter den Health Nerds und entwickelt evidenzbasierte Supplements nach strengsten Reinheits- und Qualitätsstandards. Immer mit dem Blick auf die entscheidende Frage, was braucht unser menschlicher Körper wirklich und welche Mechanismen hat uns die Evolution mit auf unsere Reise gegeben? Also egal ob Immunsystem, Darmgesundheit, Zellschutz, Performance oder Healthy Aging und natürlich Longevity, artgerecht entwickelt Lösungen, die wissenschaftlich fundiert sind und gezielt dort ansetzen, wo moderne Lebensweise häufig Probleme verursacht. Und exklusiv für unsere Health Nerds Community gibt es einen Rabattcode. Mit Health Nerds 15 sparst du 15% auf deine Erstbestellung auf artgerecht.com. Gib einfach im Warenkorb Health Nerds 15 ein und zack, reduziert sich der Wert. Schau vorbei, probier's direkt aus, artgerecht.com und gönne dir oder deinen Liebsten ein Stück Gesundheit. Alle Infos und den Rabattcode findest du natürlich auch noch einmal in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter. Also, wir fassen nochmal zusammen, Matthias. Bewegung, Muskeltraining, Krafttraining ist ein absolut positives Ding, was wir machen können, um unsere Mitochondrien zu unterstützen.
Ja, da gehe ich aber gerne nochmal rein, weil zweifelsohne ist Krafttraining enorm wichtig für Langlebigkeit, für Muskelerhalt, für Muskelaufbau, auch noch im höheren Alter und so weiter. Für den Stoffwechsel insgesamt, wir haben gesagt, aktive Muskulatur produziert extrem viele Myokine, also Botenstoffe der Muskulatur, die Einfluss nehmen auf Entzündung, Stoffwechsel, Energieverteilung, wichtig sind für das Gehirn und die Funktionsweise des Gehirns, gar keine Frage. Aber in dem Falle haben wir eine sehr spezifische Bewegung, die für Mitochondrien sehr gut geeignet ist, und das ist vor allen Dingen der Bereich alles rund um Ausdauertraining und sogenanntes Schwellentraining, also an einem Laktatbereich, wo ich quasi kurz vor Umschalten bin in einen anaeroben Bereich, sprich die Mitochondrien gerade noch so arbeiten. Das macht alte Mitochondrienstrukturen kaputt, macht auch ein bisschen mehr oxidativen Stress. Und der Körper und insbesondere die Mitochondrien bzw. die Zellen fangen dann an, körpereigene Antioxidantien zu produzieren. Und das ist der Bewegungsreiz, der hier besonders wichtig ist, also Stichwort Schwellentraining, Ausdauertraining bis hin zu nüchternen Bewegungen. All das ist sinnvoll für Mitochondrien und Mitochondriogenese.
So, da können wir einen Haken dran machen. Dann hast du gerade auch sehr gut erklärt, das Thema hormetische Reize, also Kälte, Hitze, Sauna, solche Dinge. Auch das hat einen positiven Effekt. Und jetzt will ich natürlich von dir noch erfahren, das Thema Ernährung. Müssen wir auch da auf bestimmte Dinge achten? Können wir aktiv etwas tun? Gibt es einen Ernährungsstil? Du hast schon das Thema auch Fasten angesprochen, also durchaus auch mal Phasen des Verzichts oder des Mangels zu haben. Das Thema Überessen, also zu viel Zucker, zu viel Kalorien, zu viel von allem auch als negativ dargestellt. Gibt es aber noch etwas, was man ernährungsseitig beachten sollte?
Absolut. Also trotzdem nochmal unterstreichen, Quantität ist ein ganz entscheidender Punkt für den Stoffwechsel insgesamt, aber für Mitochondrien eben auch. Das würden wir hier auch als hormetischen Reiz quasi mit einordnen. Intermittierende Fastenmethoden mit zu verwenden, natürlich je nach Dosierung und je nach Umsetzung muss das nicht dauerhaft und ständig sein, aber durchaus eine Maßnahme, die hier sehr gut geeignet ist. Warum? Es kommt in der Quantität, auch in der Energieverfügbarkeit zum Energiemangel oder einer reduzierten Energieverfügbarkeit. Und der Körper, die Zellen, die Organe, die müssen sich jetzt irgendetwas überlegen. Wo bekomme ich Energie her? So, das ist ein Aspekt, der für die metabolische Flexibilität natürlich sehr entscheidend ist. Und auf der anderen Seite natürlich extrem wichtig, dass, wenn Energie in der Zelle abfällt, nicht nur ich Reserven aus Fett und Fettsäuren beispielsweise lösen kann, sondern die Zellen auch verstehen, jetzt kommt weniger Energie an, also brauche ich mehr Mitochondrien, damit ich mit der weniger verfügbaren Energie besser Energie produzieren kann und unterschiedliche Energieträger verwenden kann. Weil, nochmal zum Verständnis, die Energieproduktion, diese oxidative Phosphorylierung in den Mitochondrien, findet statt mit Fettsäuren als Basis, mit Glucose als Basis, mit Aminosäuren als Basis. Die werden eingespeist teilweise, aber das sind die Energieträger. Wären keine Mitochondrien da, bliebe mir nur Glucose in der Fermentation. Das reicht nicht aus, zumindest nicht für Homo sapiens und nicht auf Dauer. Und von daher ist es wichtig, dass neue Mitochondrien dann durch dieses Fasten oder Energiemangel, man kann auch über Kalorienrestriktion sprechen oder Energierestriktion sprechen, hat einen positiven Impact auf die Mitochondrien. Mhm. So, und qualitativ in der Ernährung ist vorne mit dabei Dinge, die wir auch schon durchaus hier auch mit besprochen haben, wenn wir über natürlich eine vielfältige Ernährung sprechen und möglichst natürliche und Pflanzenvielfalt quasi in der Nahrung mit dabei haben. Warum? Weil wir in der hohen Pflanzendiversität eine hohe Dichte an sekundären Pflanzenstoffen haben, Flavonoiden haben. Und das sind indirekte Antioxidantien und super wichtig und hilfreich für die Funktionsweise der Mitochondrien. Also da sollte man auf jeden Fall drauf achten. Bis hin zur Mikronährstoffdichte, wenn wir über B-Vitamine sprechen, über Magnesiumversorgung sprechen. Und bis hin dann noch zum Thema der Supplementierung, wo man beispielsweise über Coenzym Q10 sprechen kann oder auch andere Zuckervarianten, die nicht so wirken wie Glucose, wie nämlich beispielsweise Ribose, was der Körper selbst auch bilden kann, aber auch notwendig ist zur Bildung von Energie. Mhm. Und alles, was letztendlich hilfreich ist, dass Mitochondrien gut funktionieren können, den größten Teil kann ich über eine vielfältige Ernährung hier durchaus mit abdecken. Gezielte Supplementierung kann man dann an der einen oder anderen Stelle natürlich drüber nachdenken.
So, also sehr komplex, sehr umfänglich. Viele Themen spielen da rein und haben Einfluss darauf, wie unsere Mitochondrien arbeiten können oder eben nicht. Die gute Nachricht ist, sie reagieren sehr stark auf unseren Lebensstil und das in beide Richtungen. Also auch wenn wir vielleicht jetzt uns selber mal an die Nase fassen und sagen, oh, da habe ich aber von dem, was der Matthias gerade erzählt hat, in den letzten Jahren nicht so viel richtig gemacht. Man kann das ändern, ja. Also wir können da relativ schnell eine Veränderung feststellen, wenn wir eben anfangen, uns entsprechend zu ernähren, zu bewegen und unser Leben anzupassen. Ich werfe dir nochmal zwei, drei Begriffe zu, Matthias, zum Thema Mitochondrien. Gib mal nur kurz dazu, bitte immer so einen Satz, eine Einschätzung. Das Thema Schlaf und Mitochondrien oder Schlafqualität und Mitochondrien.
Extrem wichtig, ein extrem wichtiger Faktor. Ich habe es gerade schon erwähnt, sowohl als Störfaktor bei Schlafmangel, also quantitativ zu wenig schlafen oder Verschiebungen im zirkadianen Rhythmus, auf jeden Fall. Mhm. Schlaf ist essentiell für Reparaturprozesse, Regenerationsprozesse, Entzündungsregulation, Hormonbalance und natürlich auch Energieproduktion. So, und dann wissen wir, chronischer Schlafmangel reduziert Insulinsensitivität, aber eben auch direkt die mitochondriale Funktion, die regenerative Kapazität. Und das kann durchaus einer der treibenden Faktoren sein, der dazu führt, dass auch Mitochondrien in ihrer Funktion abnehmen können. So, das heißt, die Vorstellung, ne, ich versuche jetzt durch mein Training meine Mitochondrien zu beeinflussen, durch mein Ernährungsverhalten und so weiter, alles valide Punkte, kann man durchaus umsetzen. Schlaf ist aber ganz vorne mit dabei und extrem notwendig.
Das Thema Entzündungen habe ich hier noch auf meinem Recherchezettel. Chronische Entzündungen und Mitochondrien. Mhm. Wie ist da das Zusammenspiel?
Eine sehr enge Verbindung. Die Frage ist immer so ein bisschen, wo fängt es an? Ich habe es eben schon versucht eingangs zu beschreiben. Also was war zuerst? War erst die mitochondriale Dysfunktion, die zu chronischen Entzündungen geführt hat? Oder gab es eine andere Grunderkrankung, die zu Mitochondrienstörung geführt hat? Die Verbindungen sind relativ eng. Wir wissen, wenn wir über die Merkmale des Alterns sprechen, Hallmarks of Aging, haben wir auch eine Episode mal zugemacht, wissen wir, dass die Mitochondriopathie einer der Hauptmechanismen ist, der quasi Alterung vorantreibt, ne? Weil die Energieproduktion nicht mehr gut funktioniert, Zellen gehen kaputt. Man sieht es vielleicht sogar nach außen oder Organe, Gewebsstrukturen funktionieren nicht mehr gut. Und chronische Entzündung ist natürlich auch wieder eine Folge oder ein Beschleuniger. Das heißt, was dann auch immer die Ursache der chronischen Entzündung ist, also der Alterungsprozess an sich, weil wir Zellen haben, die entzündliche Botenstoffe produzieren, mit zunehmendem Alter vielleicht, oder vielleicht auch viszerales Fett, was zur chronischen Entzündung führt oder eine gestörte Barrieresituation im Darm, sorgt für die Bildung für proentzündliche Botenstoffe. Und jetzt kommt der spannende Punkt, die Verbindung zu den Mitochondrien. Das macht letztendlich mehr oxidativen Stress. So, und zu viel oxidativer Stress, der nicht mehr kompensiert werden kann, wird die Mitochondrien mit einschränken. Mhm. So, ich kann das nicht final sagen, was dann der Mechanismus zuerst war, aber die Verbindung ist relativ klar. Und klar, wenn wir über so einen Mechanismus sprechen, Mitochondriopathien in der Einordnung, wo steht es, wir haben hier eine sehr enge Verbindung. Wichtiger ist, dass wir die Mitochondrien unterstützen.
So, und jetzt abschließend, Matthias, wollen wir nochmal zwei negative Dinge besprechen. Also ich fasse mal zusammen, du hast schon gesagt, Bewegungsmangel ist ein Negativthema, dauerhafter Stress ist ein Thema, was einen negativen Einfluss hat, permanentes Überessen, ja, also zu viel einfach in unserem Organismus an Zucker, an Kalorien und chronisch hohe Blutzuckerwerte, auch ein Thema, das die Mitochondrien schädigt oder stresst.
Ja.
Zwei Sachen, auf die ich aber nochmal gucken möchte, vielleicht kannst du da auch nochmal kurz eine Einschätzung geben. Rauchen und Alkohol.
Nicht nur für die Mitochondrien, aber beides katastrophal. Beides lässt sich erklären. Ne, beim Rauchen haben wir die Aufnahme über die Lunge und damit auch eine sehr hohe oxidative Last und dementsprechend einen potenziellen schädlichen Faktor einfach für zelluläre Strukturen grundsätzlich, aber insbesondere auch die Mitochondrien. Und bei Alkohol haben wir die Aufnahme im Darm, aber die Entgiftung in der Leber. Da brauchen wir auch antioxidative Systeme und in der Phase 2 Entgiftung der Leber natürlich auch andere Substanzen, die produziert werden müssen. Zu viel Alkohol ist aus vielerlei Hinsicht nicht gut für Mitochondrien, aber auch vor allen Dingen in der chronischen Verwendung, in der Regelmäßigkeit wirklich ein Problem.
Matthias, großartig, viel gelernt. Lass uns abschließend noch klären, kann ich meine Mitochondrien irgendwie, ja, also ich hoffe, du guckst jetzt nicht komisch, testen lassen. Gibt es da tatsächlich irgendeine Möglichkeit herauszufinden, wie ist denn der Status quo von 100% Top-Leistung, wo stehe ich da ungefähr? Oder ist das Zukunftsmusik, was kann ich machen, um da ein Gefühl zu bekommen?
Nein, es gibt durchaus Möglichkeiten, eine Auskunft über die Energieproduktion in den Zellen zu bekommen. Also man kann sowas wie intrazelluläres ATP bestimmen, also wie viel Energie ist da, und das zu vergleichenden Populationen herausfinden, ist es zu viel oder zu wenig. Es gibt Testungen, die quasi die Funktionsweise der Atmungskette, das ist ja das, wo die Energieproduktion im Final in den Mitochondrien stattfindet, zu testen. Da gibt es von verschiedenen Laboren eine Art Testmethode, wo aus dem Blut genommen an, Achtung, jetzt an weißen Blutkörperchen, weil die haben Mitochondrien, testen kann, wie die Energieproduktion mit abläuft und damit zu versuchen, eine Übertragung auf auch andere Gewebsstrukturen mitzutreffen, weil natürlich auch hier, klar, ich teste an der einen Zelle und übertrage das logischerweise dann auf andere Bereiche. Ich weiß bei der Mitochondriopathie nicht, ob es immer notwendig ist, final das mit zu bestimmen. Natürlich gibt es auch andere Möglichkeiten, Informationen über den Energiestoffwechsel zu bekommen, verschiedene Enzyme, die man auch im Blut mitbestimmen kann. Aber vor allen Dingen geht es dann häufig um die Symptome, die Beschwerden, die die Patientinnen und Patienten quasi auch mit erwähnen. Mitochondriopathien spielt eine Rolle bei so Themen rund um Long-Covid, Chronic Fatigue Syndrome beispielsweise, auch andere Erschöpfungszustände, Burnout, aber eben auch bei Herz-Kreislauf, Stoffwechselerkrankungen und so weiter. Und die Mitochondrien mitzudenken und zu supporten, um das vielleicht auch so zu benennen, das macht so oder so Sinn, auch wenn ich es nicht final getestet habe. Aber es kann, je nach diagnostischem oder auch therapeutischem Schwerpunkt, durchaus einen ergänzenden Aspekt in der Diagnostik darstellen und dann durchaus das Bild komplettieren. Ja.
Also, Matthias, großen Dank. Es hat wieder viel Spaß gemacht, deinen Gedanken hier zu folgen. Was nehmen wir mit? Also Mitochondrien reagieren auf das, was wir täglich tun. Also auf Bewegung, Schlaf, Ernährung, auf Stress. Und sie entscheiden am Ende darüber, wie viel Energie unsere Zellen produzieren können. Und genau deshalb sind gesunde Mitochondrien weit mehr als nur ein Fitnessthema oder ein Hype-Fitnessthema. Sie beeinflussen tatsächlich, wie leistungsfähig unsere Zellen arbeiten, wie gut wir regenerieren und möglicherweise eben auch, wie gut wir altern. Die positive Nachricht, unsere Zellkraftwerke reagieren direkt und ziemlich schnell auf unseren Lebensstil. Also verbessern wir Bewegung, Schlafqualität und ja, haben wir Phasen echter metabolischer Flexibilität, dann kann die Funktion der Mitochondrien messbar beeinflusst werden. Und ich finde, das ist eine super Nachricht. Matthias, vielen Dank für deine wissenschaftliche Einordnung. Leute, am Montag gibt's ein Health Nerds Deep Dive zu einem spannenden Thema. Bis dahin ein tolles Wochenende, eine schöne Zeit. In Deutschland ist es heiß momentan, gutes Wetter. Ich hoffe, ihr tankt ein bisschen Sonne und wir hören uns am Montag wieder. Bis dahin, bleibt neugierig und bleibt gesund.
Vielen Dank.
Health Nerds, der Gesundheitspodcast von Artgerecht. jeden Donnerstag neu.
Ein All Ears on You Original Podcast.